Unser Leben ist ja mal nach Motto bei uns gewesen. Wir haben keine Ahnung, learning by doing und einfach machen.
Wir wollen heute mit Holger darüber sprechen, wie ging es damals los, wohin entwickelt sich die Branche und wie hat er es geschafft, legendäre Acts wie Guns N' Roses überhaupt zu buchen. Er wird uns verraten, woran er glaubt, was auch solche Bands wirklich kosten und wie man so ein Event über das ganze Jahr plant, organisiert und letztendlich aufbaut.
Und dann Festival war 93 eine Katastrophe, weil wir natürlich jung waren und Fehler gemacht haben. Wir haben die Tickets erst verkauft, als am Parken campen waren. Das war natürlich unschlau. Ne? Drei Viertel hat geparkt, gecampt umsonst und ein Drittel nur bezahlt. Und wer macht ein Logo? Und Kumpel, sag mal, du kannst zeichnen, du machst mal Logo. Ja, was soll ich denn malen? Ja, mal ein Kuhschädel. Wieso ein Kuhschädel? Ja, wir kommen vom Dorf hier, wir sind die Jungs vom Dorf, wir sind ja auf Acker. Auf Acker ist eine Kuh. Ja, aber alles schon gehabt, so ist es ja nicht. Außer jetzt sage ich mal Metallic, die haben nicht gehabt.
Die willst du noch haben, ne?
Metallica schon, wäre schon mal gut, ne?
Ja. Wo liegt sowas?
Kannst du mal so eine Range geben?
Also, was ist so eine Range? Holger, ich freue mich, dass ich mit der absoluten Wackenlegende heute hier sitzen darf.
Einer. Moin erstmal.
Moin.
So viel Zeit muss sein.
Wir wollen heute mal wirklich verstehen, was hinter dem Mythos Wacken steht.
Oh, nicht schon wieder.
Ja, ich weiß, du hast die Geschichte schon 100-mal erzählt.
Ich erzähle auch gerne, das ist nicht das Thema. Also macht immer noch Spaß und ja, die Geschichte ist auch, wie sie ist.
Ich war dieses Jahr das erste Mal da und ich komme ja auch vom Dorf. Du kommst ja auch vom Dorf.
Welchem Dorf kommst du denn?
Ich komme aus Nahe.
Nahe.
Na, kennst du das?
Wie nah?
Ja, Schleswig-Holstein. Ich bin zwischen Norderstedt und Segeberg.
Okay.
2.500 Leute.
Stimmt.
Wie groß ist Wacken? Du wohnst noch da, ne? Du
Wacken ist kleiner, 2.100.
Und in Peakzeiten 85.000 Besucher plus, wie viele Helfer drum und dran? Was ist so die...
Na, wir haben ja 85.000 und dann haben wir dann auch natürlich dementsprechend mit Künstlern und Crew und ja, sonstigen Helfern eben nochmal 15.000, 20.000 dazu. Ne?
Also eine unfassbare Logistikleistung auch. Und
bist nass geworden?
Ich kann dir erzählen, wie wir hingekommen sind. Es war eine relativ spontane Entscheidung und ich glaube, viele kennen den Mythos Wacken und
Es war nah, bisher nah dran, sagte ich. Alles
wir sind über die Autobahn angefahren und dann sind wir angekommen. Wetter war, glaube ich, am Anfang noch relativ gut. Als wir angekommen sind, war es sonnig. Und dann sind wir aufs Gelände gekommen und wir stecken wirklich bis zu den Knien im Schlamm schon und haben die Leute gesehen und waren, ich war fasziniert von dem Kult, der da eigentlich so stattfindet. Also diese Dorfstraße, die abgeschirmt ist, wo dann überall diese Fressbuden und Cafés und Café und von Café zu Café alle ihren Wacken-Merch verkaufen. Es gibt
die kommen auch nochmal top, weil die meisten, die da sind, haben noch nicht mal ein Ticket. Also die machen ja ihre Partys da eben auch. Dann können die echt gut günstig dort eben feiern eben auch. Sind natürlich auch viele Junggesellenabschiedspartys und so weiter. Also, oder auch viele Senioren-Treffs, die dann dort stattfinden, wo dann Busse reingekarrt werden. Also, naja. Aber du hast ja mit nachher einem kurzen Wege, weil irgendwann wird die A20 jetzt ja fertig werden. Bist du noch dichter dran?
Bevor ihr aber 85.000 wart, lass uns mal eine kleine Zeitreise machen. Nehmen uns mal mit in das Jahr 1990. Ihr habt die Idee, lass uns mal ein Heavy-Metal-Festival in Wacken machen.
Die Idee war ja 89, weil 1990 war schon das Festival. Wir sind ja 1989 eben angefangen, eben als Grundidee, weil wir eben schon nicht in den 80ern eben aus ja, Leidenschaft, Herzblut zur Musik, eben gesagt, hey, das ist unser Ding, Mucke, na ne, egal, nun Ende der 70er ging es da schon los mit Motorhead und AC/DC und dann kam die Punk-Zeit, wo mein Partner Thomas sehr involviert war, ich war da noch nicht so drin in den Themen und ich war dann so gleich schnell so British Heavy Metal und so Judas Priest, Iron Maiden, Saxon und so weiter, das waren so unsere Themen. Dann kam natürlich dann jetzt 85 dazu Guns N' Roses, wo wir total angefixt waren, obwohl das man heute ja sagen will, es ist kein Metal. Damals war es aber alles ein Thema, auch Bon Jovi war damals noch Heavy Metal. Und wir waren total angefixt und hatten ja auch mit, Thomas hatte ja schon die Band gehabt mit Gösi, unserem Trommler, der auch Wacken mitgegründet hatte, den eben auch. Da haben sie natürlich immer einen DJ gesucht, einen Blöden gesucht, der die Mucke macht zwischen den Pausen und dann haben sie mich gefunden. Seitdem bin ich auch DJ mehr oder weniger, DJ Hubi. Und dann, ja, so sind wir durch die Lande gezogen, irgendwann auch im kleinen Club selbst organisiert, eben auch so als Spaß und mit den Kumpels hatten dann auch natürlich schnell mal so eine Fanbase aus dem Dorf, aus der Umgebung eben auch, die mitgefahren sind und na, so hat es sich dann eben gegeben, eben sind dann bei Roskilde gewesen, überall schon eben auch, da gab es ja kein Metal-Festival, kam ja auch alles später erst eben und es kam irgendwann, gab es dann eben Dynamo im Eindhoven, das ist eigentlich das erste große Heavy-Metal-Festival, wenn man das bezeichnen will. Und gibt es leider auch nicht mehr, aber dann kannst du die Monster of Rock-Geschichten, die waren ja aber alles Ein-Tages-Events gewesen. Und ja, da mussten wir uns natürlich immer so ein bisschen selbst behelfen. Und naja, dann kam Wernerin 88, ne, bei dir um die Ecke ja auch, bist ja auch nicht weit von weg, von Hartenholm. Und das war so der letzte Kick für uns. Musik fand zwar ungeil, aber der Rest war cool. Bab waren auch da, die haben ja dieses Jahr Wacken gespielt, nochmal als Dankeschön. Also, naja, und dann 89 haben wir dann gesagt, irgendwie in der Kneipe, dann im Wacken, Thomas war ja im Tresen, war dort Kellner. Wir waren natürlich Stammgäste und dann haben wir gesagt, okay, dann...
Du als DJ musst ja jeden Abend da gewesen sein.
Gut, da war weniger und meine Musik gefragt, da hätte ich dann eher Hausverbot gehabt. Aber zumindest haben wir unseren Spaß gehabt und dann haben wir gesagt, okay, machen wir mal einfach was hier. Einfach was machen. So. Und das war ja das ganze Leben, ist ja immer so das Motto bei uns gewesen, wir haben keine Ahnung, learning by doing und einfach machen.
Weil du bist ja von Haus aus, bist ja eigentlich Industriekaufmann gewesen.
Ja, ne? Das habe ich noch geschafft, das war schon mal gut.
Das hast du fertig gemacht.
Dann war auch Ende.
So, und ihr habt aber auch gesagt, also es war doch von Anfang, oder war es dir von Anfang an schon klar, dass Wacken irgendwann mal was Großes werden wird, wovon ihr Null. Lohn und Brot...
Null. Das war der Traum, das war die Vision, oder ja, aber das war niemals, dass das eben geplant war. Wir hatten unsere Jobs gehabt, Thomas hat ja auch noch versucht zu studieren, ja auch noch. Ich hatte eigentlich auch einen guten Job gehabt, wo ich war, eben auch war alles gut. Hab da auch viel gelernt eben auch, kommen wir später nochmal zu. Und aber eben, dass man das jetzt die Dimension, wie es heute ist, das kannst du dir nicht erträumen. Ich meine, wenn du siehst, wir haben jetzt 85, weil man seitdem bei Guns N' Roses Fernsehen, da die Band ja auch gibt, sind wir Fans, die haben jetzt 40 Jahre später am Wacken gespielt. Ich meine, mehr geht ja nicht. Aber das denkst du dir ja nicht aus. Ja. Also das ist ja, das ist natürlich, wir leben unseren Traum.
Ihr seid dann gestartet, ein kleines Festival. Wie ist dieser Mythos dann über die Jahre entstanden? Also wann habt ihr auch das erste Mal gemerkt, okay, das wird hier ein bisschen mehr als irgendwie ein kleines Dorffestival?
Ja, das kam ja, sag ich mal, so 96, wo wir den ersten Stau in Wacken hatten, wo wir merken, ey, da tut sich ja was. Und da ging es dann auch jetzt richtig bergauf dann eben auch. 97 schon 16.000, 17.000 Leute. Und in 2000, als Internet kam, da waren wir natürlich schnell dabei. Und dann hat man natürlich schnell internationale Gäste gehabt. Da waren so schnell bei 20-30% internationale Gäste. Und dann ging das praktisch ab 2000, praktisch jedes Jahr immer mehr 10.000, bis irgendwann natürlich dann voll war mit 85.000. Naja, und dann irgendwann haben wir natürlich gemerkt, das ist der stabil. Ne, die Finanzen waren stabil. Was das Wichtigste war, wir haben ja in den 90ern von der Hand im Mund gelebt. Wir hatten ja Glück und vielleicht dadurch auch den Drive, weil wir ja keine... die Frauen und Kinder hatten eben, konnten einfach dann auch Rock'n'Roll machen. Haben es auch so durchgezogen. Da gibt es ja diese Let's Out Wacken-Geschichte eben auch bei RTL 2. Die lief ja auch dann eben mit Schauspielern wie Charlie Hübner und so weiter. Das war ja auch so. Also da ist sehr viel Authentizität bei. Teilweise noch schlimmer, aber
mussten
wir die Alkohol 10 bis rausschneiden, dann wäre ich, glaube ich, morgen obdachlos zu Hause. Oder zumindest meine Tochter würde anders über mich denken. Anyway, jedenfalls haben wir eine Menge Spaß gehabt, eine Menge gelernt. Das war aber mega anstrengend, eben immer, weil immer finanziell wir nie wussten, klappt das nächstes Jahr, kommen wir damit durch. Und das war erst stabil, ne, ab den 2000ern, wo wir dann sagen, okay, und Finanzchef dann sagt, pass auf, Jungs, jetzt kommen wir mal hier in positive Fahrwässern eben auch. Ne?
Habt ihr davor die Jahre noch parallel gearbeitet oder habt ihr euch dann schon ab?
Nein, wir haben uns eigentlich ab 94 eben gesagt, wir machen jetzt Rock'n'Roll. Das war eben auch so eine Eingebungsgeschichte. Ich hatte ja 93, hatten wir unser Schicksalsjahr eigentlich, eine Menge Scheiße passiert, Tragödien passiert, die Mutter von Thomas verstorben, urplötzlich eben auch, dann sind einige Konzerte komplett abgerauscht, die wir gemacht haben, Dio oder Motorhead und so weiter. Und Sepulchs war alles nicht gut gelaufen. Und dann Festival war 93 eine Katastrophe, weil wir natürlich jung waren und Fehler gemacht haben. Wir haben die Tickets erst verkauft, als die schon alle am Parken campen waren. Das war natürlich unschlau. Ne? Drei Viertel hat geparkt, gecampt umsonst und ein Drittel nur bezahlt und konnten aber natürlich die Musik hören und abfeiern. Das war natürlich doof. Und das hat uns dann doch mit massive Probleme gebracht, eben die Geschichte eben auch. Und dann hatte ich dann Dezember schweren Autounfall gehabt. Dank Alkohols eben auch, selbst verschuldet, war natürlich auch total dämlich, da darf auch nicht passieren, aber es ist mir noch mal passiert. Naja, und dann war dann eben so, dass ich einigermaßen dann das schon beengt war, gesundheitlich bei mir, und dann kam Thomas dann eben früher, dachte, was machen wir denn eigentlich unser Festival? Ich sage, ja, kein Problem, machen wir weiter, ne? Haben ja nichts gelernt, ne? Naja, und dann sagte er, ist ja schön, aber ist ja keiner mehr da. Ne? Also alle Kumpels waren ja alle, die mitgeholfen haben, war ja alles freiwillig. Und die waren einfach immer geil auf die Party. Wir hatten danach mal eine geile Aftershow-Party gemacht, das fanden die cool. Und das wollten die alle nur machen und haben sie auch gekriegt. Und jetzt haben sie natürlich Angst gehabt, dass eben da wir nun doch finanzielle Probleme bekamen, dass sie da in irgendeiner Form mit reingeritten werden. Und das war natürlich nicht der Fall gewesen. Das war natürlich ganz klar Nummer von Thomas und mir. Und das haben wir auch dafür gerade gestanden und so. Unsere Eltern haben uns einmal geholfen. Ich sagte, pass auf, unsere Eltern waren ja auch ganz normal. Ja, Mittelstand, eben nichts Besonderes, eben, sag ich mal.
Wie viel gab's da rein? Wie viel Unterstützung gab's von den Eltern damals?
Ja, war schon gut. Aber haben sie alles wieder bekommen. Auf Zinsen, genau.
Ja.
Nee, anyway, jedenfalls, ja, dann haben wir gesagt, okay, ich war im Krankenhaus noch in der Zoo und dann habe ich dann alles, damals gab's kein Handy, gab's ja alles nicht. Ne? Und E-Mail und so weiter, gab's ja alles noch nicht. Ich mit vom Krankenhausbett, hat dann die Künstler gebucht und alles, was man dann telefonisch regeln, habe ich dann geregelt. Thomas hat auf dem Acker alles geregelt und dann kam uns der legendäre Bauer Uwe ja im Spiel, der gesagt hat, ja, Jungs, ne, ihr mit dem Bauer, das funktioniert im Leben nicht, das kann nur Bauer mit Bauer. Und dann er ist eben alles geregelt, eben mit den Landwirten, das lief dann auch super, bis heute ja noch, sein Sohn macht das ja weiter, oder seine Familie macht das ja noch weiter, läuft ja auch alles gut. Ja, so ist es eben, dann haben wir es dann weiter wieder am Laufen gekriegt überhaupt, dass wir auch wieder starten können, 94, ne, und dann, ja. Und dann hatte ich dann eben beim Festival konnte ich durfte dann auf eigene Gefahr rauf und dann hatten wir einen Bus gemietet, habe ich dann auch die ganze Zeit im Bus gepennt da. Das war dann gleichzeitig unser Office für alles, für Künstler und für die Crew und so weiter. Naja, und dann haben wir es eben durchgezogen und dann war zumindest plus minus null. Das war schon mal gut.
Das verstehe ich.
Naja, und dann hatte ich dann danach gleich natürlich auch, wollte ich natürlich, war ich dann wieder gesund geschrieben, dann auf den Anfang bei der Arbeit und dann kam ich mit meinem Chef nicht klar, der hatte eine andere Vorstellung von dem, wo ich dann wieder an.
Der hat gesagt, du sollst richtig arbeiten, wenn ich hier.
Nee, da kommst du mal ins Lager. Ich sage, Lager ist nun gar nicht so geil. Und dann habe ich gesagt, dann funktioniert das eben hier nicht, dann kündige ich eben. Dann habe ich dann auch gekündigt oder einen Aufhebungsvertrag gemacht und dann Thomas hatte draußen gewartet, weil ich noch kein Auto fahren konnte, A, weil ich noch beinmäßig Probleme hatte und B, auch kein Führerschein. Und dann, ja, dann Auto gegangen und dann sagte er zu mir, na, alles gut gelaufen, wie geht's weiter jetzt? Ja, jetzt machen wir Rock'n'Roll. Und das war eben der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt komplette Selbstständigkeit, jetzt ziehen wir es durch und jetzt versuchen wir eben, will ich Rock'n'Roll zu machen oder so zu machen, wie wir uns das eben denken. Und wie wir auch hoffen, das dann zu laufen. Aber nie gedacht, okay, wir haben jetzt in 10 Jahren irgendwie, keine Ahnung, 60.000 Leute auf dem Acker. Ne?
Gab es für dich immer einen Backup-Plan? Weil viele stehen ja auch immer wieder vor der Entscheidung, soll ich in die Selbstständigkeit rein, soll ich ins Projekt, gab es für dich einen Plan B, okay, wenn das nichts wird, dann kann ich jederzeit wieder zurück zum Job oder war das all in, no matter what, wir schauen mal, wo die Reise endet?
Mir ist einfach so, also meine Karte, ne, war Thomas natürlich auch als seinen Job geschmissen und sein Studium dann auch dummer aufgeschmissen, mehr weniger und das war einfach, wie gesagt, Vorteil war, dass wir eben familiär eben ungebunden waren, wir mussten nicht jemanden zu Hause noch versorgen und so weiter, konnten dann eben auch versuchen, das eben mit minimalen Möglichkeiten, das eben hinzukriegen auch, mussten eben, hat natürlich noch das Geschwert von den Eltern im Nacken, dass wir irgendwann natürlich versuchen sollten, das Geld mal zurückzuzahlen, das war schon ein Thema, ne? Wo dann mein Vater mal kam und sagt mal, Jungs, denkt daran, dass ihr noch ein bisschen hier auf dem Deckel habt, ne? Naja, das hat natürlich auch ernst genommen und deswegen war die noch mehr Motivation, weil wie gesagt, unsere Eltern waren auch einfache Menschen und haben da auch dementsprechend keine Rücklagen gehabt.
Und also ich meine, heute jetzt guckt man irgendwie fast 30 Jahre später drauf und man sieht irgendwie diese legendäre Marke und denkt so, wow, wie konnten sich diese zwei Jungs vom Dorf sich so eine Marke, eine Religion, einen Kult aufbauen? Wie kommt man zu so einem Logo? Also auch das. War das strategisch geplant dann ab irgendeinem Punkt oder habt ihr gemerkt, das funktioniert einfach? Wir haben einfach losgelegt, wir hatten Bock, wir waren die DJs, wir haben die Leute gebucht.
Na gut, sagt er jetzt, ohne Leidenschaft, Herzblut geht gar nichts. Das geht ist heutzutage, du kannst keine Marke aufbauen, wenn du nicht dementsprechend eine Mission hast. Die Mission waren eigentlich unsere Fans, die nach Wacken gekommen sind, nachher aus allen Herrenländern nach Wacken gepilgert sind. Das wussten wir auch damals gar nicht, dass wir eigentlich mit den Metal-Fans eigentlich die besten Fans der Welt haben. Die Troll, ja, sind konservativ, sind die eben, ja, einfach Bock haben, mit sich zu feiern, mit die Künstler abzufeiern. Das war damals uns ja noch gar nicht klar, weil einfach noch viel zu klein war. Das haben wir später gemerkt, als alles mal größer wurde ja auch, ne. Aber einfach, das Thema war einfach wichtig für uns eben, wo wir auch herkommen eben, was wir auch mal im Wacken gelebt haben, ob Thomas und Herrn Tresen oder ich im Sportverein und so weiter. Wir wollten einfach dem was tun, Menschen glücklich machen. So, und das hat man damals schon im Kopf gehabt. Ey, ne, wir machen alle happy hier und wir haben unseren Spaß auch noch. So, und wenn man einmal mit Geld verdienen kann, alles richtig gemacht. So wie so ein Fußballprofi, sag ich mal auf gut Deutsch. Und so sind wir eigentlich da ja einfach rangegangen. Wir haben die Geschichte eben völlig unvorgenommen, aber nie gedacht, wir haben einen Plan jetzt. Was wir hatten, wir wussten genau, okay, wir brauchen ein T-Shirt. Ne? Wir brauchen ein Logo auf T-Shirt. Wer macht ein Logo? Ein Kumpel, sag mal, du, kannst zeichnen, du machst mal Logo. Ja, was soll ich denn mal? Ja, mal einen Kuhschädel. Wieso ein Kuhschädel? Ja, wir kommen vom Dorf hier, wir sind die Jungs vom Dorf, wir sind ja auf dem Acker. Auf Acker ist eine Kuh und
die macht also,
das Kuhschädel passt denn ja auch. Mach einen Kuhschädel. Naja, so das ist die Marke entstanden. Ne? Die haben ja auch erst zig Jahre später geschützt. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Haben auch alles klar gekriegt mit den Kumpeln noch. Und aber ja, so haben wir einfach den Vincent Brand gehabt. Wir hatten diesen Schädel, der heute noch überall drauf ist. Und dementsprechend auch, hat uns dementsprechend immer ein Motiv auch gleich das T-Shirt gebracht. Und
wie seid ihr heute aufgestellt? Also was, also Wacken insgesamt, ihr habt einmal im Jahr das große Festival, 85.000 Menschen, die zu euch kommen. Das heißt, ihr habt Ticketing, ihr habt Merchandising. Nehmt uns mal mit in die Businesswelt von Wacken, damit wir nochmal so auch ein Gefühl dafür bekommen,
ja, damals, wie groß das Ganze ist. In den 90er war es so, da gab es, sag ich mal, so Player wie Ticketmaster, Eventteam gab es da noch gar nicht. Gab es auch Ende der 90er, ist richtig groß ja auch, oder Eventteam oder die CTS damals. Und die hatten natürlich eigentlich auf uns ja alle so keinen Bock, auch mit Merchandise und so weiter. So mit langhaarigen, schwarz tragenden Leuten hatten sie alle nicht so richtig die Motivation gehabt. Auch erst natürlich im Dorf nicht. Jetzt ist das natürlich komplett damals ja gedreht, weil heute sind die alle teilweise befreundet, verheiratet und was ich alles, was im Dorf denn da Freundschaften entstanden sind, eben auch über die Jahre, Jahrzehnte eben auch. Aber damals war eben, wir mussten alles selbst machen. Wir haben alles in der Grunde selbst gemacht. Merchandising, wir haben die Gastronomie selbst gemacht, wir haben das Ticketing selbst gemacht. Machen wir heute noch selbst das Ticketing mehr oder weniger. Wir haben zwar natürlich einen Software-Dienstleiter dazwischen, aber generell machen wir das Ticketing selbst. Und so sind wir immer eigentlich dann immer reingegangen. Wir haben zwar keine Ahnung, wir machen einfach selbst. Punkt. Das ist immer so. Dann kamen irgendwann natürlich auch Künstler, weil wir machen ja auch viel Management und Live-Booking und so weiter, Tournee-Booking. Und da kamen irgendwann die Künstler auch zu uns zu und sagten, ey, sag mal, könnt ihr nicht, ihr macht das doch irgendwie geil, seid erfolgreich und so, könnt ihr nicht irgendwie auf uns hier Tournee-Booking machen oder Management machen? Und wir haben gesagt, okay, wir haben keine Ahnung, aber wir machen mal. So, und so sind wir immer angehauen, damit auch die Erwartungshaltung nicht so hoch ist. Wir haben nachher mit unseren Leuten immer auch einen guten Job gemacht und heute machen wir auch viele Bands im Management ja auch. Ich denke, dass unser Team da auch sehr guten Job macht, weil die Bands ja alle noch bei uns sind und auch immer neu dazukommen. Und dann macht das auch Spaß. Und da ist genauso. Es geht ja nicht darum, dass wir nur die Fans vor der Bühne happy machen, sondern auch natürlich auch die auf der Bühne. Das sind natürlich die Bands, die natürlich auch happy sein müssen, wenn sie mit uns arbeiten oder mit uns auftreten im Wacken oder wenn wir für sie Management machen oder wenn wir sie sonst auf Tournee schicken.
Aber ist das die Kunst auch von euch und als Unternehmens-DMA erstmal zu sagen, können wir nicht, aber machen wir selber? Weil der andere Weg wäre zu sagen, okay, wir haben uns jetzt die besten Dienstleister, Profis und teuren Agenturen rein und lassen die erstmal machen, dann bist du aber erstmal viel Geld los.
War ja damals noch kein Thema, gab es ja auch nicht die Agenturen dieser Form, so dass ich ja in den 90er gab es ja auch alles gar nicht so, dass man da sagt, okay, heutzutage gibt es unende Agenturen in dem Bereich, allen Bereichen. Da hast du natürlich die ganzen so Presseagenturen, Social Media Agenturen, wo man ja heute sicherlich sich auch Hilfe holt, man das auch gar nicht mehr durchblickt mit dem ganzen Kram mit KI, jetzt blickt ja eh keine Sau mehr durch. Weiß ich nicht. Ich bin da eher analog. Aber nein, aber damals war es eben noch, gab es noch nicht. Konntest erst Ende der, sag ich mal, ab wann konntest du mal richtig googeln? Keine Ahnung, wann auch Google gab es. Ne, da musstest du ja auch mal gucken, im Netz ja auch mal rumstöbern, wo wer was kann und nicht kann. Aber deswegen haben wir gesagt, okay, machen wir Schalt lieber gleich selbst. Mhm. So, und dann haben wir versucht, dann uns da so aufzustellen eben auch. Und solange eben unser Partner oder Fan oder Bands eben happy waren, war es ja auch alles okay.
Dann lass mal einen Blick in das aktuelle Jahr, also in die Teamgröße jetzt. Wie groß ist eure Company, wie viele Menschen gehören dazu? Wie viele Menschen gehören dazu, um einmal im Jahr wirklich dieses Festival zu organisieren?
Ja, wir haben ja, sag ich mal, rund 100 feste Mitarbeiter eben. Da sind auch viele Freie, die das ganze Jahr dazu arbeiten. Ingenieure in allen Bereichen natürlich und Techniker, Handwerker, die uns zuarbeiten auf dem Gelände, im Vorwege das Gelände präparieren. Aber eben in der Kernzeit sind wir so bei 5.000 Leute, die im Wacken arbeiten. Querbeet, alle Berufsgruppen. Und es ist halt so, ich habe es immer damals gesagt, weil ich ja vom Bau komme. Für mich war Wacken immer eine Großbaustelle. Ja. Klar, 1989 noch nicht, aber ich hatte damals schon von meinen damaligen Firma auch alle den ganzen Fuhrpark schon eingenommen. Die waren alle dabei und haben dann dementsprechend die VW-Busse oder Traktoren oder Kräne oder Unimux. Die waren alle schon beim Erstfestival dabei. Ich habe komplett den Fuhrpark genommen. Fand mein Chef und so weiter auch nicht lustig. Da hatte ich auch Diskussionsbedarf mit meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen gehabt. Damals eben. Ja, es ist natürlich eine ähnliche Situation. Wir sind eine Großbaustelle und wir bauen eine Kleinstadt auf oder, naja, eine mittelgroße Stadt, 85.000, sprich, normal sind wir ja 100.000 Leute, weil wir natürlich dementsprechend noch Leute, Mitarbeiter dazu haben, Künstler dazu haben, VIP-Leute und so weiter, alles, was dazu ist. Also sprich, 100.000 Leute bauen wir eine Stadt auf. Und das ist natürlich dementsprechend von 0 auf 100.
Wann fängt man mit so einer Planung an? Wie viel Vorlauf habt ihr? Wenn das Festival durch ist, geht es direkt am nächsten Tag weiter? Ja, oder
nach dem Festival, vor dem Festival, jetzt das Booster schon Künstler jetzt für 27, 28, weil die Checks, die Tourneedaten von den Künstlern, wer wann in Europa ist oder überhaupt an Festivals macht. Also, oder auch mit Dienstleistern hast du langfristige Verträge. In der Regel haben wir Minimum 3 bis 5 Jahre Verträge mit den Dienstleistern, die auch schon loyal mit uns über die letzten 30 Jahre gewachsen sind, wo das Festival stabiler war, dann eben auch. Also es hat sich so entwickelt eben auch. Das ist auch, wir sind ja sehr loyal eben als Partner eben auch. Und dadurch haben wir natürlich auch immer den Effekt, dass wir natürlich immer top bedient werden mit unseren Dienstleistern eben, weil wir mit denen auch schon lange arbeiten.
Und wenn du sagst, wenn du von Booking redest, auch das ist ja wahrscheinlich so eine Magie. Wenn man dieses Jahr da, Guns N' Roses war dieses Jahr die Headliner. Wie geht sowas los? Was sind so die Geschichten dahinter? Wann muss man mit so einem Booker sprechen? Wie viele Menschen sind dazwischen? Sprecht ihr direkt mit der Band?
Naja, direkt mit der Band. Also das war Zufall gewesen. Ich war beim Powertrip-Festival damals gewesen auf dem Coachella in Amerika, wo dann eben, da gab es ja 3 Tage. Ein Tag war Guns N' Roses mit Iron Maiden, der zweite Tag war AC/DC, dann mit Judas Priest und der dritte Tag war dann Metallica und Tool. Und ich war dann am ersten Tag da, logischerweise. Da war dann zufällig ein Manager da und
wusstest du, war es geplant? Also wolltest du den treffen?
Ja. Aber Agent war das, wusste ich eben, Rob McSween ist Agent. Weltweit für Guns N' Roses und der war da und dann hat er mir durch den Manager vorgestellt und dann hat er gesagt, pass auf, ne, 20, 25, 40 Jahre Guns N' Roses, der guckt, redet mit Augen, 40 Jahre, weil der war gerade 40, der war ganz jung, ganz junger Manager gewesen, hatte mich auch gewundert, wusste ich auch gar nicht, und aber der war gar nicht geboren, als die Pendium-Jubiläum gegründet wurde, gab es den auch gar nicht. War auch ganz witzig. Anyway, das ist ja eine gute Idee, ja, müssen wir schnacken. Und dann ging das natürlich auch seinen Gang. Eben dauert natürlich dann einmal alles, bis dann eben, sag ich mal, die Open-Air-Session dann steht für den Künstler ja auch. Und die haben natürlich, dann war preislich schwierig, weil wir natürlich auch unsere Vorstellung haben. Und die waren natürlich dann im
Aussprecher. Wo liegt sowas? Also, ja, kannst du mal so eine Range geben? Bitte? Also, Was ist so eine Range, wenn man von Guns N' Roses...
Wir haben einen guten Preis bekommen. Also wir haben einen echten fairen Preis bekommen. Also da haben andere mehr...
Mehr als 10 Millionen?
Bitte?
Mehr als 10 Millionen?
Nein, auf, mal, bist du denn jetzt?
Ja, weiß ich nicht. 2 Millionen?
Ich bin nicht in der Digitalwelt hier.
2 Millionen?
Bitte?
2 Millionen?
Ja, schon mehr.
Mehr, okay.
Also, aber das kann man ja auch ganz schnell ausrechnen, was so eine Band kostet. Wenn man weiß, wie die alle spielen. Metallica spielt hier im Volksparkstadion, macht 2-mal Ausverkauf, dann kannst du ja ausrechnen, sag ich mal, 50.000 Leute... Minimum 100 Euro Eintritt, das ist schon niedrig, dann 5 Millionen, davon nehmen sie eine Menge Geld mit.
Wie viel nimmt so eine Band? Also wie viel, wenn man, sagen wir mal 10 Millionen, wenn man das mal runterbricht, wie viel geht an die Band, wie viel geht an den Agenten, wie viel geht an die Crew dahinter?
Also wenn du jetzt sagst, beste Beispiel, Volkswagen nochmal, rechne mal eine Show, du hast 50.000 Leute ausverkauft, 100 Euro Eintritt, mal günstig gerechnet, Ticketpreise ist auch schon höher, 5 Millionen mal einfach so machen, in der Regel nimmt die Band zwischen 95% bis 97% mit. Rest kann sich der lokale Veranstalter.
So viel?
Ja, klar. Ich meine, die bringen ja alles mit.
Ja.
Ja, klar, die Kosten müssen bezahlt werden, die vor Ort stehen. Miete vom Venue und ganze Personal, was gebraucht wird. Dann kann der örtliche, wenn er Glück hat, ein bisschen bei den Kosten bescheißen. Aber im Endeffekt, ist das eben so, dass der Künstler dementsprechend genau weiß, was er verdienen will. Der kann das hier auf dem Gast genau ausrechnen. Bringt natürlich alles mit, aber natürlich, sag ich mal, wie mein Teiliger, sag ich mal, 70, 80 Shows hast, Open-Air-Shows hast und die Technik dafür gebucht hast, dann ist das näher auch, kostet nichts mehr, ne?
Und hat sich das in den letzten Jahren verändert mit den Künstlern oder war das schon immer so?
Nein, hat sich schon so verändert, dass eben diese Künstler, die auf Festivals sehr gut präsent wären und gut wären für uns das Festival, und weil viele Festivals sind ja auch Headliner getrieben. Wir zum Glück im Wacken nicht, weil uns war mal wichtig, weil wir auch damals keine Kohle hatten für irgendwelche Headliner, dass wir immer ein gutes Mittelfeldprogramm haben mit allen Facetten eben von Power Metal, Black Metal, all die es eben gibt. Eben auch klar auch mal gute, auch mal größere Band dabei haben, wie jetzt diesen Guns N' Roses oder wie Iron Maiden oder Ozzy Osbourne und so weiter, haben wir auch alles schon gehabt. So ist es ja nicht. Außer jetzt sage ich mal Metallica, die haben nicht gehabt.
Die wird es noch haben, ne?
Metallica wäre schon mal gut, ne? Ja. Da arbeiten wir auch dran immer wieder. Aber hätte ja immer Urlaub in August, das ist immer blöd. Aber diese Bands wie Metallica, Linkin Park zum Beispiel jetzt auch, machen ja auch fette Stadionshows und so weiter. Totaler Wahnsinn. Die wären natürlich bei Festivals super als Headliner. Aber die machen natürlich ihre eigenen Stadionshows, also fehlen sie uns natürlich bei den Festivals. Gerade bei den Festivals, die auch diese Headliner brauchen eben auch. Und da ist natürlich schon ein Wandel da, dass eben diese Künstler dann ihre eigenen Shows machen, weil sie im Endeffekt auch mehr verdient, das ist auch so. Ne, habe ich gerade versucht vorzurechnen. Also, dass keine Sau kann 5 Millionen bezahlen für Metallica oder AC/DC oder keine Ahnung, Linkin Park. Das kann keiner, also wie, ne, das macht auch keinen Sponsor, macht auch keinen Sinn. Daher müssen die Festivals so stark sein, als Brand so stark sein, dass sie eben auch funktionieren ohne diese großen Namen. Und das haben wir bis jetzt, letzten 35 Jahren mit Wacken immer sehr gut geschafft.
Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich eure Stärke und das ist der Traum von jedem Festival, dass du irgendwann so eine Community hast, die halt sagt, ich komme jedes Jahr für den Campingplatz und für den Holy Ground und mache meine Show und mir ist eigentlich egal, wer da eigentlich spielt.
Genau, das ist richtig. Und dass eben wir eben generell, dass der Künstler, der Fan weiß, egal wer spielt, das wird eine geile Party, auch wenn ich noch nicht alle Bands weiß, wenn ich das Ticket kaufe, ist mir egal. Ich komme nach Wacken, am liebsten noch mit meinen Kindern. Wir sind ein Generationsfestival von 8 bis 80. Alle sind am Start. Und da natürlich ist das natürlich geil, wenn natürlich alle happy sind, dass die junge Generation genauso happy ist wie der Alte noch, der dann eben seine alten Bands wie Sex sehen kann. Und der Junge sieht dann eben gleich eine jüngere Band wie Parkway Drive oder Powerwolf und so.
Wie blickst du momentan auf diesen Festival- und Eventmarkt? Weil auf der einen Seite hat man, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, so eine starke Konsolidierung. Die großen Perucaville und wie sie alle heißen, Lollapalooza, sind getrieben von diesen großen Hauptsponsoren, die viel Geld haben und dann aber auch diese Top-Headliner irgendwie bezahlen. Und auf der anderen Seite hast du so, ja, alles ab 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, die haben es richtig schwer, ist so mein Eindruck.
Naja, Sponsoring ist ja erstmal ein Thema in der Musikindustrie, sind wir ganz schlecht aufgestellt.
Warum?
Ja, warum? Weil eben einfach die so Sachen wie Fußball uns natürlich ganz andere Nummer ist eben. Fußball, Sponsoring ist das 5-6-fache, was eben wir haben, eben mit unserem Festival, unser Festival heutzutage ja auch nicht mehr nur Festival sind für eine Woche. Ein Wacken ist Festival findet 365 Tage statt, weil wir 365 Tage im Jahr auch den Fan bedienen mit Inhalten. Vom Festival, fürs Festival, um das Festival. So, und das ist eben, was dann eben das ausmacht bei uns bei Wacken, weil wir als Marke dementsprechend auch so aufgestellt sind. Klar gibt es Festivals, die sagen, okay, ich habe 5000er, also brauche ich mich nur beschäftigen in den 10 Tagen vielleicht mit auf dem Abbau und dann bin ich damit durch und tschüss. Aber eben den großen Brands auf dem Rock am Ring oder Hurricane, Southside oder auch Perucaville oder Lollapalooza, wenn die das ganze Jahr nicht ihre Fans bedienen, dann haben sie auch alle ein Problem, weil dann verkaufen sie auch alle die Tickets nicht eben. Und deswegen, und die Sponsorgelder sind wichtig, aber sind lange nicht die Einnahmetreiber, die man leider auch erhofft und eigentlich auch braucht.
Sondern vor allem Ticketing?
Ja, Ticketing sowieso.
Wie viel ist das so prozentual von, sind das so 50%, 70%?
Nein, mehr. Also eigentlich ist das schon, also 70% auf jeden Fall. Hast du noch, sag ich mal, 20%, sag ich mal, hast du Food and Beverage und 10% hast du dann Sponsoring. Da kannst du schon 3 Kreuze machen. Ja, aber das ist ja eben, Lollapalooza ist, glaube ich, die sind ganz gut unterwegs mit Sponsoring, aber sind natürlich auch, werden auch global vermarktet, weil Lollapalooza ist eine internationale Marke, kommt aus Amiland ja auch und da sicherlich das Live Nation Festival, da sind die dementsprechend natürlich nochmal anders davor. Und Perucaville gehören ja auch mit zu unserer Superstar-Gruppe eben auch. Den auch sicherlich gut aufgestellt, aber nochmal, Fußball ist da so weit weg, Lichtjahre weg, obwohl wir in der Kommunikation eigentlich sicherlich noch viel einen geileren Job machen. Aber eben, da müssen wir alle dran arbeiten, da sind wir alle nicht gut. Da sind die Live Nation Event Team und die Superstars dieser Erde oder auch nicht gut. Und dann, wenn du gerne runterbrichst das auf kleine Festivals, die auch sicherlich Sponsoring brauchen, die auch lokale Sponsoring brauchen, die haben natürlich voll die Arschkarte, weil da geht dann natürlich auch gar nichts. Und das ist doch viel, viel schlimmer, dass die unteren Festivals, die wir alle brauchen. Wir können ja nicht alle nur Headliner-Festival sein oder große Festival sein. Wir brauchen auch die kleinen Festivals, die auch die Bands aufnehmen, die Bands mitentwickeln. Das ist ja das Problem. Wenn wir einen Clubsterben haben, aktuell haben wir ja einen Clubsterben, dann wo sollen die Bands denn herkommen? Wenn sie nicht im Club spielen können, wo sollen sie spielen? Wer hat denn eine Chance, sofort irgendwie beim Hurricane Rock am Ring als No-Name-Band zu spielen? Gibt's da gar nicht. Wir versuchen das schon mit unserem Metal Battle, mit unseren Nachwuchswettbewerben oder auch mit unserer Stiftung, die wir haben, mit der Wacken Foundation, da die jungen Bands zu finden und auch zu entwickeln. Aber das können andere Festivals auch gar nicht leisten. Das müssen andere Festivals machen. Und dafür brauchen wir natürlich kleine Festivals. Da brauchen wir die regionalen Festivals, die eben, was ich von 500 bis 5000, so wie wir auch angefangen sind. Wir sind ja auch klein, regional angefangen, haben versucht auch die Bands aus der Region zu nehmen, die aufzubauen eben auch und dementsprechend damit zu wachsen.
Ist dieser Weg heute noch möglich? Als kleines Event zu starten und dann noch so groß zu werden? Oder ist es so ein harter Verdrängungsmarkt?
Es ist kein Verdrängungsmarkt, es ist einfach.
Es ist ein Aufmerksamkeitsmarkt, also wer kriegt so.
Wer einen besten Job macht, zum Beispiel Glücksgefühle, ne? Macht einen mega Job da, kurzer Zeit Masse Leute.
Das ist bei Paruka will danach, ne? Das ist,
bitte?
Wo ist das
nochmal? Glücksgefühl ist unten Hockenheim.
Ja, genau.
Macht der Kollege Markus Krampe, macht einen mega Vermarktungsjob. Ich glaube, der hat mehr Sponsoren wie wir alle zusammen, weil er ein Top-Vermarkter ist und hat das Festival in kurzer Zeit hochgekriegt.
Aber was sind die Faktoren dann heutzutage, um das mal zu verstehen, wenn man sagt, oder die zuhören und sagen, hey, ich möchte heute irgendwie ein neues Festival oder neue
Kulturveranstaltung. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, richtigen Künstler, richtige Vermarktung, vielleicht die richtigen Partner gefunden, vielleicht auch die guten, richtigen Brands und Partnership gefunden eben auch. Und ja, aber das, der Kürze, das hätte auch niemand erwartet, glaube ich, er selbst noch nicht mal, dass in der kurzen Zeit so viele Leute eben mobilisiert für so ein Festival, was ja sehr breit ist, auch musikalisch eben auch ist. Aber natürlich, darf man nicht vergessen, natürlich ein mega Testimonial dabei, der natürlich alle Toren und Türen geöffnet hat.
Wer ist das?
Podolski.
Okay.
So, und das ist natürlich auch natürlich eine interessante Geschichte, dass man mit so einer Person.
Warum geht der da rein, so ein Podolski dann?
Bitte?
Warum geht so ein Podolski dann in sowas rein? Also ist ja interessant.
Ja, vielleicht hat er Bock drauf, weil er ein guter Typ ist, weil er einfach rocken will und hat das ja bewiesen. Und er ist ja generell ja anscheinend ja ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, weiß ich ja nicht, aber er macht ja sehr viel, nur seinen Dönerbuden, Eisbuden, keine Ahnung. Er vermarktet sich ja super, er macht das auch sehr gut, er kommt ja auch authentisch rüber, ist er auch so, wie er ist. Wie ich ihn mal kennengelernt habe. Und daher, ja, es ist gut. Und da haben sie eben vieles richtig gemacht und einige machen eben vieles falsch und dann, das ist eben was, wo das eine ausmacht und so weiter. Aber eben, es hat mal aber gezeigt, es kann funktionieren, wenn man die richtigen Stellschrauben hat, richtigen Kontakte hat, richtigen Netzwerk hat, wenn man richtige Vermarktung hat, wenn man auch sicherlich die gute Händchen hat fürs Künstlerbooking auch hat eben auch und dann eben auch guten Draht zu den Sponsoren hat, da hat er ja sehr starke Sponsoren, dann ist es ja, kann das natürlich funktionieren. Aber das sind natürlich Einzelfälle. Das ist, glaube ich, in der Masse schwierig.
Was würdest du allgemein gesprochen sagen, was sind die drei häufigsten Fehler oder Probleme, die bei solchen Unternehmen im Event-Business immer wieder stattfinden oder woran sie scheitern?
Naja, man muss das ja unterscheiden. Einmal gibt es eben gestandene Firmen, die eben immer noch eine Menge Geld verbrennen, weil sie eben dann viele Fehler machen eben auch. Aber es gibt natürlich auch die Visionäre, die einfach sagen, ich habe Bock und Leidenschaft und ich will auch mal was machen hier bei mir in der Region und mache auf dem Hänger eine Band und auch wenn es nur 500 Leute sind, habe ich mal einen Spaß und noch mache eine Party und vielleicht wird es dann mal größer. Das sind eigentlich ja die spannenden Leute, die nur anfangen mit dem Geldkoffer rumspringen und meinen da im Festival aufzubauen, hat meistens nie funktioniert, wenn sie meistens auch die nicht die richtigen Leute hatten, die auch mit Herzblut das gemacht haben.
Also es ist ein Kulturthema auf jeden Fall.
Kulturthema, es ist ein People-Thema eben auch, denn wenn wir mit unseren Künstlern zu tun haben, ist immer ein People-Thema. Die wollen dann mit uns reden, die wollen auch dann sagen, pass auf, ne, ihr seid hier der Macher, also wollen wir auch mit euch reden und will nicht mit Exiton reden und das ist immer ein People-Thema auch. Musik sowieso. Musik.
Und ist das dritte Finanzen, also seine eigenen Finanzen nicht Finanzen zu kennen? Finanzen
ist ein Thema, die Zahlen müssen stimmen. Mhm. Also die Zahlen sind wichtig, sonst verlierst du den Überblick. Das war damals auch so bei uns, bei Thomas und mir, wir hatten ja auch keinen Bock auf Zahlen gehabt. Thomas war ja noch mehr drin, ich war ja mehr das Operative. Und dann kam ja zum Glück von meinem Bruder die Freundin, die war Bankkauffrau und auch gerade fertig mit der Lehre. Und dann hat gesagt, pass auf, ihr beiden Strategen habt ja keine Ahnung von Rechnen, das mache ich für euch. Ich sage, super Idee, du rechnest, aber wir schicken dich nach irgendwo zur Uni, damit du mal alles dann schlau mitnimmst. Und dann haben wir sie zum Glück nach zur Uni geschickt und hat natürlich alles mitgenommen, was sie mitnehmen musste fürs Business, zumindest unser Business oder allgemein für BWL-Business. Das passte dann auch super. Insofern hat natürlich eine, die das eben auch 20 Jahre top begleitet hat für uns, oder 30 Jahre. Und insofern war es eben genau die richtige Entscheidung. Aber wie gesagt, das ist schon ein Finanzen wichtiges Thema, keine Frage. Also wie bei den Startups. Im Grunde waren wir damals ja auch ein Startup oder damals 90, wie hieß es noch, ich AG oder.
Also. Aber ist immer so ein bisschen die Frage. Die einen sagen, häufig ist es ein Kostenproblem, die anderen sagen, es ist häufig ein Einnahmenproblem. Also wahrscheinlich beides.
Beides.
Aber es gibt viele, die sagen, also.
Natürlich, Kostenproblem, ja, die haben unglaubliche Steigerungen im Personalbereich, ob nun die Security von 16 Euro auf 26 Euro.
Und, ich wollte gerade sagen, wir sehen es ja auch, was da für Kosten beim
Event sind. In Hamburg ist noch teurer wie, natürlich, und im Norden geht das noch, im Süden ist noch viel teurer, also München noch teurer wie Hamburg. Aber wir zahlen ja auch 26 bis 30 Euro für den Seku. Aber das Schlimme ist ja, die Qualität ist nicht besser.
Ja.
Das ist das Schlimme dabei. Wenn die Qualität noch geiler wäre, dann sagen wir, okay, dann ist es eben so. Aber die Qualität ist noch schlechter. Also brauchst du ja noch am besten noch zwei für einen, um überhaupt das eigentlich was aufhören zu können. Das ist das Schlimme dabei. Und da rennen natürlich überall die Kosten weg. Ja.
Aber du hast ja eben so ein schönes Rechenbeispiel gemacht mit Metallica, wenn die im Volksparkstadion ausverkauft spielen. Kannst du uns mal, weil ich finde es super spannend für alle, die zuhören, mal zu sehen, wie so ein Event wie Wacken. Was ist da so eine, was kostet so eine Produktion für so ein Festival? Und wie setzt sich das zusammen? Wie viel Personalkosten hat man? Wie viel Booking? Kannst du das so ein bisschen verraten?
Ich kann schon verraten, dass man immer sagt, die letzten 10.000 Karten, die im Verkauf sind, sind mit die wichtigsten Karten, weil das meiste der Gewinn.
Aber
die kannst du selbst hochrechnen.
Ja, okay.
Nein, das ist ja immer. Also, du hast immer Variablen. Du hast die Variable
57.000.
Du hast die Variable, nennen wir jetzt mal Künstlerbooking. So, kannst du sagen, hast ein großes Budget für Künstlerbooking, oder sagst du, hast weniger Geld. Ne? Also einige hauen richtig raus, sieht man ja bei den Festivals, guckt dir die Festivals an und guckt dir an, welche Bands da teilweise spielen, dann weißt du, welches Gagenbudget die haben. So, wenn du kein Gagenbudget hast für große Künstler, dann machst du so wie wir, hast ein gutes, geiles Mittelfeldprogramm, alle sind happy, ne, weil alle triffst damit, aber wenn wir trotzdem große Namen haben, wie dies ja mit Powerwolf oder Def Leppard und so weiter, also sind alle happy. So, und das ist eben, ja.
Aber da kann man ja schon sagen, wenn du sagst, das ist die vereinfachte Rechnung, 75.000 mal 333 kostet das Ticket, dann sind wir bei Eventkosten von knapp 25 Millionen. Du lagst, die letzten 10.000 ist quasi der Gewinn, dann landen wir so bei 3,3 Millionen.
Das hofft man.
Das ist die Frage, aber das ist ungefähr mal so eine Größenordnung, sagen wir mal 25 bis 30 Millionen kostet so eine Produktion für das Event Wacken.
Ja. Ich sage ja, je nachdem, wie die Variable ist, sind meistens immer noch die Gagen, weil da kannst du ja sagen, okay, angenommen, es gibt ein Festival, sagen, okay, ja, ich habe jetzt 5 Millionen ausgegeben für Gagen, aber zündet nicht, Vorverkauf läuft nicht.
Dann muss
ich mal einen Nacht buchen. Ja. So, und wenn denn so weit bist, dann hast du ein Problem, weil dann geht das meistens dann auch schief und dann machst du dicke Augen, weil dieser Künstler, der dann mal schnell 10.000, 15.000, 20.000 zieht, der muss erst geboren werden.
Das stimmt, ihr habt das Netzwerk. Wenn du zurückschaust, was waren so die drei größten Fuck-ups oder Fehler, die ihr erlebt habt?
Naja, es gibt auch mal auch diesen schönen Spruch hier auch immer, sag mal, nichts ist so schlecht, wofür es gut sein kann. Und wir hatten ja 93, war eigentlich erstmal der größte Fehler, wo wir eben diese Camping-Situation hatten. Aber du weißt ja nie, wie das sich danach entwickelt hätte. Dann hätten wir vielleicht den Bauer Uwe gar nicht kennengelernt oder kennengelernt schon, weil ich mit mir aufgewachsen als kleiner Steppke bin, weil ich auf dem Hof gearbeitet oder gespielt. Aber es gibt so Sachen, wo du einfach denkst, was wäre, wenn denn überhaupt dann passiert? Hätte ich den Unfall nicht gehabt, hätten wir vielleicht das vielleicht so überhaupt enger Form so weitergemacht. Also.
Was gab es danach noch? Was nach 2000? Was waren so Situationen, wo du dich daran erinnerst, wo du dachtest, so
in dem Moment, da kommt nicht immer Situationen mit dem Wetter und so weiter. Ja, wo Wetter, die jetzt 23 war natürlich total böse.
Was ist da
wo
passiert?
Wo wir Leute nach Hause schicken mussten eben auch. Vor dem Festival, die Anreise war totales Desaster wegen Wetter. Ging nichts mehr, haben wir dann Volksparkstadion genutzt. Wir haben in Hunger Wolf Flugplatz genutzt, eben komplett Leute ausgelagert, Leute nach Hause geschickt, die aber sofort wieder Ticket gekauft haben für das nächste Jahr. Auch Vorverkauf dann wieder super lief, eben trotz dieses Thema eben auch. Oder jetzt haben wir ja auch 25 war dann das Wetter bei Anreise zwar okay, war auch noch gut, dann wurde es schlechter eben, auch ab Dienstag, Mittwoch. Donnerstag haben wir Glück gehabt, ein ganz loses zum Glück, dass das da noch cool war. Dann wurde es wieder Freitag, Samstag wieder schlechter. Samstag noch viele abgereist, weil einfach dann, wenn die 7 Tage auf dem Acker sind.
Das ist doch anstrengend.
Aus Jungspund noch. Wir haben ja Leute, die sind ja Ü60, darfst du nicht vergessen.
Ich fand
die
das
beide. Thomas,
ich
sind ja auch beide Jahrgang 66 schon. Also sprich, das ist dann schon anstrengend. Das ist kein Kindergeburtstag, da musst du schon mal durchhalten. Und die Frage ist, ob die junge Generation denn solche Vokabeln wie Zelten noch kennt, weil man sieht das ja auch beim Pogerville oder beim Tomorrowland, was da Geld ausgegeben wird für Glamping-Module. Glamping läuft bei uns auch sehr gut, auch ein ganz wichtiges Modell eben auch. Wir machen da auch, auch trotz beim Metal-Fest sehr gute Umsätze. Und, aber eben, wir wollen natürlich sehen, dass alle da happy sind und auch alle eine gute Zeit haben. Und das Wetter ist natürlich wichtig dabei, dass wir das eben dementsprechend dass trotzdem auch alle ihren Spaß haben. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut hingekriegt, weil die Bands halt super performt haben. Alle Bands haben gespielt. Alles ist gut gelaufen. Es ist keiner zu Schaden gekommen. Wir hatten weniger DRK-Einsätze wie sonst. War klar, weil alle viel entspannter ja auch denn sich bewegen konnten, ja nur, sag ich mal, war ja kein Hektik gefragt. Und insofern war im Grunde alles gut gelaufen. Also sicher nach Hause kommen, das Wichtigste eben auch, dass alle heil ankommen, heil nach Hause kommen, dann ist erstmal alles gut. Alles andere muss man dann sehen.
Weil ich kann mir vorstellen, wenn da 85.000 bzw. 100.000 Menschen für ein paar Tage unterwegs sind und du diese kleine Stadt gebaut hast, also was du gerade gesagt hast, mit Ambulanzen und Verletzungen, also das, da ist ja 24/7 ist da ja Alarm.
Immer, wir reden ja von einer Woche, die Leute reisen in der Regel Sonntag an, meistens kommen dann so Montag, Dienstag, Mittwoch geht das Bühnenprogramm so richtig los und eben mit den Hauptbühnen, das geht dann bis Sonntagmorgen, bis ca. 3 Uhr und dann ist erstmal durchschnaufen und dann morgens ist die Abreise eben Sonntagmorgen, in der Regel sind die auch nachmittags dann alle weg, die Autobahnen sind alle vollgedreckt, alles gut. Und
legst du dich danach erstmal 2 Wochen schlafen oder geht's schon direkt weiter?
Nein, zum Festival? Weiter. Wir haben ja Abrechnungen ohne Ende, dann mit Dienstleister sprechen, mit Agenten sprechen, mit Mitarbeitern alle wieder. Alle sehen, dass sie nicht alle einschlafen, dass es weitergeht, nicht alle nach Urlaubsschreien. Also das ist eigentlich die Woche danach ist eigentlich die größte Motivationswoche, weil dann viele auch ein bisschen ins Loch fallen, wenn es wieder Wetter nicht gut war oder so, dann dass sich alle wieder gleich in der Spur sind. Ne?
Wann tankst du Energie? Wann kriegst du deine Ruhe?
Da wir jetzt seit 35 Jahren Thomas nicht machen, haben wir natürlich einen ganz anderen Rhythmus bei der ganzen Geschichte und sind körperlich auch topfit bei der Nummer und eigentlich die schlimmste Zeit ist für uns eigentlich, sag ich mal, die Festivalwoche, wo die Anspannung natürlich sehr groß ist, dass eben da eben nichts passieren kann und darf. Das haben wir bis jetzt größtenteils über die 35 Jahre super hingekriegt und toi 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 auch und das ist eigentlich das Wichtigste. Und alles andere haben wir Top-Mitarbeiter, Top-Team, sag ich ja, besten Fans der Welt, tolle Fans, Bands, die uns unterstützen auch. Ja, das sind die Bands, die sind auch mit uns gewachsen. Ne? Bands wie Saxon oder Blind Guardian, die haben ja schon gespielt 92 oder 93 bei uns, sind auch alle mitgewachsen, darf man nicht vergessen. Wir sind nicht alleine alt geworden, sondern die Fans und die Bands sind auch alle alt geworden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eben auch junge Künstler finden, die eben auch diese Lücke schließen wieder eben auch, dass das eben weitergeht, dass es immer weiter sich dreht. Wir suchen jetzt eigentlich die Headliner für die nächsten 10 Jahre.
Ja.
Ja, nee, ich brauche jetzt nicht morgen den Headliner, ich brauche den in 10 Jahren. Und das ist auch das, was die Festival, das schätzen ja immer alle Festivalveranstalter, denken ja, oh, geht so weiter, jetzt merken sie, oh, ne, die Headliner gehen aus und die Headliner drehen alle gasentechnisch durch oder die Headliner sagen, wir spielen dann lieber Stadion und tschüss.
Und welche Rolle spielt es, weil ihr macht ja nicht nur das Festival, ihr macht ja, ich verfolge dich ja mit großer Leidenschaft bei Instagram, man sieht ja auch, ihr macht Kreuzfahrten, ne? ihr macht dann eure Metal-Cruise, also wie sieht das ganze Jahr aus, was habt ihr noch für andere Formate?
Naja gut, das ist ja eigentlich auch so entstanden über die Fans. Also vor 15 Jahren kamen die Fans auf zu und bei so Hüben, naja, kein Bock mehr Schlamm zu legen, wenn wir Urlaub nichts anderes machen.
Ich will im Urlaub Metal haben.
So, ja, okay, lass uns was einfallen. Dann kam ja die Kreuzfahrt, dann hab ich ja zufällig gesehen, die Rockliner von Udo Lindenberg. Fand ich jetzt geil. Und dann bin ich jetzt sofort hin zu TUI Cruise und mal, ja, wir haben auch die Idee. Wir machen jetzt Heavy Metal an Bord. Die Mitarbeiter dort leicht durch alles versteckt. Aber der damalige TUI Cruise-Chef Richard Vogel hat es gleich erkannt und
hat gesagt, oh, komm, das machen wir.
Gefahr gebannt, komm her, wir schnacken. Und dann haben wir es echt schnell hingekriegt mit die Full Metal Cruise. Und dann, ja, was auf dem Schiff kann natürlich auch auf dem Berg funktionieren. Dann kam eben Full Metal Mountain dazu, damals Tröppelach, jetzt Meierhofen. Und was am Berg passiert, kann natürlich auf der Insel passieren. Also dann kam irgendwann Full Metal Holiday. Naja, da wacken nun kein Berg, kein Schiff und keine Insel ist. Haben wir gesagt, okay, dann packen wir eben den Brand Full Metal davor. Punkt. So kann man natürlich auch eine Marke kreieren. Hm. Naja, und dann lief das auch alles sehr gut bis jetzt. Und ja, wir haben jetzt 2 Full Metal Crews eben, die wir nacheinander spielen. Also mit teilweise buchen die Leute auch eben doppelt, weil sie das geil finden. Da haben wir Full Metal Meierhofen, das auf dem Berg ist da. Und wir haben von dem Holiday, was wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch 2-mal machen, weil eben auch die Nachfrage so groß ist. Also diese Themenreisen, die laufen eben sehr gut, weil der Fan dort eben sein Fan-Trip oder die Fans unter sich sind und ihre Mucke hören, wo sie ja Bock drauf haben und die auch hier Bands abfeiern, die auf der Bühne stehen. Und das ist natürlich, was ich in Themenkreuzfahrten, das ist natürlich top. Das skalieren wir natürlich auch mit anderen Musik, weil was Heavy Metal funktioniert, kann natürlich auch funktionieren bei Schlager oder bei 80er.
Macht ihr das auch schon?
Ja.
Und Schlagerliner. Schlagerliner. Also
Schlagerliner oder wir machen auch Themenreisen mit David Garrett, also und den Geiger. Peter Maffay machen wir auch erfolgreich eben die. Und
seid ihr dann im Hintergrund? Habt ihr dann mit denen Verträge, mit denen als Künstler oder tretet ihr als kompletter Organisator auf und bucht dann?
Nee, wir machen komplett die Produktion. TUI Cruise ist der Veranstalter, unser Partner eben auch, weil die machen das Schiff. Alles andere machen wir mit den Künstlern und kümmern uns um alles andere, was eben nicht schiffseitig ist.
Und gab es mal eine Idee, du hast vorhin Tomorrowland mehrmals genannt, die machen ja auch, es gibt jetzt Tomorrowland in Brasilien, es gibt das ja auch im Winter. Gibt es die Idee, mal Wacken auch in Amerika zu machen oder in Mexiko oder vielleicht auch nochmal in, ich weiß nicht, welches asiatische Land besonders metal-affin ist?
Ja, ja, asiatisch, also Japan ist natürlich sehr stark in dem Bereich eben auch. Aber, oder Indien, da wir machen ja schon Bangalore Open Air, wo wir mit unserem Metal Battle dabei sind. Aber generell erstmal so, dass Wacken ist Wacken, das ist ein kleines gallische Dorf. Klar kann man haben wir immer Anfragen gehabt, wo man dann eben unterstützen kann. Dann nach dem Motto, okay, wir brauchen unbedingt eure Marke. Ich sage, ja, schwierig, weil Wacken ist nun mal hier das Dorf eben auch hier in Schleswig-Holstein, Middle of Nowhere.
Ich kann auch weltbekannt machen.
Ja, da haben wir immer über Anfragen bekommen, aber das war nie vernünftig, war auch nie seriös so richtig eben. Und
das selber dazu machen?
Bitte?
Das selber dazu machen, also wenn man sagt?
Aktuell nicht. Was ist, wir haben da mit dem, wo wir jetzt sind, sind wir happy und bauen lieber die touristischen Themen auf, bauen lieber Management und Touring aus. Wenn einer mal ankommt, sagt, okay, wir brauchen eben unser Full Metal Japan oder Full Metal Brasil, das kann er gerne kriegen. Kann auch gerne kriegen Marketingleistungen mit Power by WOA. Aber es muss eben immer wieder, der Fan darf nicht verarscht werden. Es muss authentisch, ehrlich und laut sein. Und wenn wir natürlich keinen Einfluss drauf haben, weil irgendwo in Japan Festivals und die Künstler nicht passend zu uns oder Künstler dabei sind, die uns dementsprechend nicht gefallen oder auch unseren Fans vielleicht nicht gefallen, dann haben wir natürlich ein Thema und haben natürlich keinen Bock drauf. Wir müssen schon die Sachen, die wo wir unseren Brand haben, wir müssen auch unseren Brand dementsprechend auch hegen, pflegen und auch bewachen, dass es auch so ist, wie unsere Fans das haben wollen und brauchen auch. Und da sind wir auch demütig genug, dass wir nach dem Motto und Fans sagen, wir hüben nachher, ihr dürft ein Festival machen, aber es ist unser Festival. Kann natürlich super mit leben. Ist auch nicht schlimm.
Und
aber wie gesagt, da sind wir auch demütig und freuen uns, dass wir das machen können, Jahr für Jahr mit unserem Team. Und da geben wir alles für.
Ich finde es ja spannend, ihr habt jetzt diese Marke, diesen Schatz, ihr habt diese Community, die Menschen, die irgendwie 365 Tage mit euch um den halben Globus irgendwie reisen, um da was zu erleben. Ich denke gerade mal laut irgendwie so an, oder hast du mal solche Gedanken gehabt, keine Ahnung, es gibt so einen Freizeitpark für Metal-Fans. Also, ihr seid ja das Erlebnis. Und wenn du vorhin gesagt hast, wir müssen dahin kommen, wo der Fußball irgendwie ist, was Vermarktung angeht, Karls Erdbeerhof und sowas, die bauen ja auch deutschlandweit Erlebniswelten mit einer einfachen Erdbeere als Produkt. Habt ihr...
Also was Robert Dahler macht, ist natürlich mega. Ich finde ihn auch mega Unternehmer. Mehr geht gar nicht, was der da abliefert. Da konnte ich echt einige echte Scheiben abschneiden, was er da so macht. Und wieder vor allem macht das natürlich mega Idee mit Eintritt frei und extra noch Fahrgeschäfte buchen. Und
könntest du dann nicht auch so einen Erlebnispark bauen und mehr junge Menschen auch an das Thema Metal wieder ranführen?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Thema. Dass man, da sind wir auch schon bei, reden auch schon mit einigen Kollegen eben auch, die das eben besser können wie wir, aber wo wir haben die Inhalte. Wir haben die Community, wir haben die Inhalte. Aber ich maß mir nicht an, so einen Freizeitpark zu bauen. Und ich will ja auch kein Disneyland, ich will ja auch kein Riesenrad, das passt nicht zu uns. So, es muss schon immer authentisch zur Marke sein. Und da verbrennen wir auch, da werden wir immer ewig verbrennen. Aber wenn das nicht authentisch, ehrlich und laut ist, wie unsere Community und wie wir das sind, dann verbrennen wir uns nur alle nur die Füße und das brauchen wir nicht.
Wie geht ihr damit um? Und ich glaube, das ist ja schon ein Spagat zwischen Community, auf die hören und da auch noch Teil davon zu sein und auf der anderen Seite dieses Unternehmen weiterzuentwickeln, die Breite, da gibt es doch bestimmt auch mal Kritik, oder?
Ja klar, wir haben jetzt auch massiv Kritik bekommen, jetzt ja auch durch die ganze Situation mit Superstar, KKA, das war alles sicherlich nicht hilfreich, aber im Endeffekt ist es eben reines Finanzthema für die, für uns ist es inhaltlich kein Thema, weil wir können das machen, was wir wollen und werden weiterhin tun, was wir wollen und werden uns dementsprechend auch immer im Sinne der Musik, im Sinne der Marke, weil die Marke steht über allem. Hübner, Jensen, scheißegal, die Marke ist entscheidend. So, und die Marke werden wir verteidigen und werden wir immer weiter verteidigen für unsere Fans, für unsere Bands hier auch. Das ist eben die Aufgabe, die wir haben und das ist auch immer unser Lebensmotto gewesen und wir wollen mit dem, was wir tun, Menschen glücklich machen. So, und können alle nach Wacken kommen. Wir haben, wie gesagt, Gäste aus 90 Ländern. Da sind auch Länder dabei, die eben andere Sachen, Kulturen haben, auch eine Religion haben. Aber solange sich alle benehmen in Wacken, sind sie herzlich willkommen. Und wenn sie dich nicht benehmen, was wir aktuell auch nie hatten, also sie haben nie Stress in Wacken. Es gibt auch keinen Stress auf Metal Festival, es gibt auch keinen Stress bei Metal Konzerten, weil wir einfach die Community einfach nur geil ist. Und daher haben wir auch da auch keine Angst vor. Und auch keine Angst vor der Zukunft.
Wie kam es dazu? Du hast es gerade gesagt und ich fand das super spannend. 2019 habt ihr dann quasi an Superstruct, also dahinter steht KKR, Private Equity, für die, die es nicht kennen, die sind dann bei euch mit in die Firma rein.
Ja, damals gab es noch kein KKR. Da hatte ich noch nicht mal die Firma. Aber wie gesagt, es kam so, kam ja, ist doch kein Geheimnis. Wir hatten also, als Thomas und ich 50 geworden sind, und da habe ich jetzt mal gesagt, wir haben ja noch so viele Projekte, so wie Ideen noch mit den Kreuzfahrten und so weiter, und da brauchen wir dann einen starken Partner. B, müssen wir auch sehen, dass wir hier was über unsere eigene Brandmauer mal kriegen, siehe Family und so weiter, und das Festival auch weiter stabilisieren. Damals war auch Thema Wetter, war auch ein Thema schon gewesen. Auch damals gab es das Thema Terror, ja, wo bei Rock am Ring ja mal so ein Thema ein Anflug war. Da müssen wir uns ja ein bisschen sicherer aufstellen. So, ja, und dann haben wir natürlich geguckt, haben natürlich erst mit den Größen gesprochen, hat dann nicht funktioniert. Und dann hatten wir natürlich Zufall, hatten wir dann so ein Venture Capital Magazin, den Namen Superstruck gelesen, kannte keine Sau. Ne? Und dann haben wir beschäftigt, hatten wir dann unsere M&A-Beraterin, weil ja alles fertig war, Due Diligence war alles fertig, hatten wir ja in der Schublade gehabt mit dem Vorgänger, ruft doch nochmal an, check doch mal. Und da haben wir natürlich gleich genau getroffen, weil die suchten genau uns, weil wir dann auch die Größen sind, immer noch von den Festivals, aber uns haben wir genau gesucht. Naja, dann ging es auch sehr schnell und Ziel war immer, vor dem Festival zu closen. Also wir wollten das auch hinkriegen, dass wir 2019 dann auch in der Woche zumindest davor dann auch das Ding im Trocken haben, weil ich wollte nicht, dass es Festival ist und dann danach und dann passiert irgendwas, dann April, das ist doch nicht so geil bei euch. Ja. Da wollte ich natürlich gar nicht. Und gesagt, wir müssen vom Festival closen, das haben wir auch hingekriegt dann mit denen. War alles dann cool und ja, und naja, denn da war es da noch, der Private Equity war noch damals Providence, wo eine ähnliche ist wie KKR. Tu sich alle nix. Und ja, jetzt ist eben KKR da dran.
Verändert sich dadurch die Zusammenarbeit? Also verändert sich dadurch eine Firma? Ist der Anspruch, wenn man so ein Private Equity drin hat? Ich glaube, wenn man so ein bisschen schaut, dann schwirren da so Zahlen rum. 1,2 Milliarden war die damalige Bewertung. Jetzt kommt so ein Investor rein, der möchte natürlich, okay, jetzt hast du auf der einen Seite du für dich, Brandmauer.
Das ist aber die Bewertung nicht für Wacken, sondern die Bewertung für Superstruck Entertainment. Und da sind inzwischen ja über 90 Partner drin, 90 Festivals drin, mit Dienstleistern von Glamping-Produkten, von Bühnenbauern bis querbeet alles. Und macht das ja auch so spannend, weil wir immer diese Energie haben wollten. Weil wir haben gesagt, okay, wir arbeiten global, wir haben global die Fans und wollen auch global denken in den Synergien mit unseren Partnern in den anderen Welten.
Was hat sich seitdem verändert? Also nimmst du eine andere Kultur wahr? Seid ihr ambitionierter geworden, weil ihr jetzt mehr machen könnt? Könnt ihr mehr Ideen umsetzen?
Ja klar, wir haben bestimmt viel mehr Synergien. Das ist zum Beispiel, wir haben jetzt in Malaga die Taufe gemacht für die TUI Cruises, für das Relax-Schiff. War flankiert mit zwei weiteren TUI-Schiffen. Das war in Malaga. Robbie Williams war der Stargast. Wir haben das organisiert, haben natürlich da unsere spanischen Partner dankend natürlich an die Seite genommen, dass die uns unterstützt haben. Win-win für beide. Die Spanier haben noch mitverdient, wir haben mitverdient. TUI Cruises war happy. Alles gut gelaufen und so sehen wir natürlich überall diese Energien. Wir haben die Glamping-Firma Liffen, die uns bedient in Wacken, die aber auch andere Festivals macht. Wir haben enge Kooperationen mit Perukaville, einen Austausch, weil natürlich wir beiden die Big Player sind eben auch in der Gruppe und auch eben dementsprechend uns da sehr gut verstehen und austauschen. Und
bald mit uns, Holger, bald greift ihr uns auch unter die Arme.
Genau, Chefkoch. Ja. Und insofern was war immer Thema gewesen. Aber immer unser Ansatz eben, deswegen, die Pandemie war natürlich nicht hilfreich, aber da war natürlich gut, dass wir natürlich einen starken Partner hatten, der uns natürlich die Pandemie gut geführt haben und wir die auch dann eben mitführen konnten, eben auch. Und aber wir wollten dann gleich immer rein, Synergien schaffen mit den anderen Festivals in allen Bereichen, der Austausch wichtig, Thema Sicherheit für ein Festival, Glamping, Food and Beverage-Themen, Sponsoring austauschen. Ne? Klar, je größer die Gruppe, desto mehr Chancen, dass wir mal große globale Player vielleicht zu finden, wie PayPal oder Coca-Cola, whatever. Das ist ja wichtig dann für uns ja auch. Und das war auch immer ein Thema für uns, weil alles alleine können wir nicht. Meine Gruppe ist mal immer stärker, wenn man dann teilen kann, wir können teilen. Und insofern sind wir auch mal so rangegangen an die Nummer. Das war für uns auch wichtig. Und KKR ist ja in Anführungszeichen der Finanzpartner, der natürlich auch noch seine Synergien hat, wo er uns auch noch ein paar Türen öffnen kann. Und das muss natürlich alles wachsen. Und da sind wir natürlich happy, dass da eben auch ein starker Finanzpartner ist, der eben auch gut flankieren kann eben auch. Dass das nicht überall alle geil finden, weil alle so ihre Geschichten haben, das ist eine andere Nummer. Aber das ist nicht unser Bereich. Wir sind Kultur. Wir sind nicht hier Business.
Wo siehst du in den nächsten 5 Jahren spannende Wachstumsfelder im Event- und Entertainment-Bereich?
Meinst du inhaltlich jetzt?
Sowohl als auch. Wenn du jetzt denkst, okay, wie entwickelt sich die Branche in den nächsten 5 Jahren? Und ne, wenn wir jetzt ein bisschen in deinen Kopf, in deine Ideen reingucken, was glaubst du, wohin entwickeln sich die Branchen und wo können heute Menschen, die jetzt auch zuhören, vielleicht schon mal eine Idee zu bekommen, wo man sagt, ah, das sollte ich vielleicht auf dem Schirm haben oder das könnte für mich auch irgendwie eine spannende Möglichkeit ergeben.
Ich glaube, weniger ist manchmal mehr. Man muss nicht immer groß denken, man muss nicht immer in die Tausender, Zehntausender Besucherkategorien rechnen. Leider, man macht natürlich Stahl und Rock, da brauchst du natürlich auch die Größenordnung eben auch, ob es sich rechnet, aber man muss auch mal kleiner denken, das tun wir ja auch, deswegen machen wir auch diese touristischen Themen ja auch, wo wir dann auf dem Schiff reden von 200.000 Leuten und nicht von 85.000 Leuten. Darf man nicht vergessen. Oder bei den Konzerten haben wir ja auch, Doro Pesch hat dann 1.500, 2.000 Gäste, dann auch keine 20.000 Leute. Ich bin auch nicht in Stadion. Oder im Management sind wir auch von bis aufgestellt, von mit Fury, mit Zwartate Mods und so weiter. Das
heißt, die Innovation liegt eher im kleineren Format, in neuen Formaten?
In der Breite. In der Breite, dass man sich gut breit aufstellt, dass man auch kleinere Formate sich rechnen lassen. Das ist ja nicht so, viele sagen, ja, aber Festival unter 10.000 Leute rechnen sie ja gar nicht. Stimmt. Aber da muss man es eben rechenbar machen, muss man eben andere Wege finden eben auch. Dann sehe ich auch den Bereich Künstler. Man unterschätzt völlig die Influencer nach meiner Meinung. Die machen teilweise in ihren Formaten auch die großen Arenen schon voll und haben natürlich den Vorteil, dass sie natürlich von vornherein schon mal in der Vermarktung schon mal viel geileren Job machen, wie teilweise unsere Welt eben auch. Gerade eben, klar, im Metal-Bereich ist es ein bisschen oldschooler, sag ich mal, analoger, als, sag ich mal, wenn ich da einen schlauen Influencer habe, eben gibt es da viele, die auch sehr schnell sind, die auch sehr schnell umsetzen wollen, weil sie natürlich auch nicht wissen, wie lange die auch noch denn up-to-date sind eben auch, die sich auch schnell mit Marken verkommen. Siehe, was ich Max Knabe mit Knabe Miles, ne, oder Alchemax, da macht sein Paul Berger Limo. Also da gibt es ja viele, die eben immer einen Brand dabei haben, den sie dann schnell promoten und auch dementsprechend damit noch weiter Umsätze für sich generieren. Finde ich sehr spannend. Hat natürlich kulturell ist es nicht mein Anspruch, aber es ist nicht mein Thema, was mein Anspruch ist, sondern was ich weiß, was davon funktioniert. Also aktuell funktioniert das. Die ganze K-Pop-Nummer läuft immer noch wie doof. Ne, also K-Pop ist ein Riesenthema, aber auch nicht mehr bezahlbar, da sind wirklich nur noch die Großen am Start. Da muss man sehen, wo da die Reise hingeht.
Welche Rolle spielt KI in der Eventbranche und für euch?
Ja, also da sind wir sicherlich noch nicht gut aufgestellt. Da ist eine Menge Luft nach oben, denke ich noch. Aber wie gesagt, wenn das natürlich der Abbruch ist, dass man KI nachher die Musik machen lässt und so weiter, da bin ich natürlich auch raus. Ne? Also live ist live. Ne? Also,
aber glaubst du, das wird passieren?
Gut, gibt es das schon Formate oder eben sogenannte, die sich Künstler nennen, aber komplett über die KI produziert sind. Das gibt es ja schon alles, das ist ja nichts Neues.
Ja. Aber du bist auch ein gutes Beispiel. Also auf der einen Seite haben wir irgendwie diesen, ich nenne ihn jetzt mal überspitzt gesagt, Digitalisierungswahn und viel mehr online. Aber wir sehen doch anhand eurer Festivals, eurer Formate, Menschen wollen doch eigentlich wieder mehr mit Menschen.
Klar, live ist live, sagte ich. Also so. Schon so. Ne? Ich sehe es auch bei dem VR-Brill. Jeder kommt jedes 2 Tage mit einem VR-Brill um die Ecke. Es ist so teuer. Immer so die Brille kostet ein Schweinegeld. Auch das, den Content zu generieren, ist ja auch teuer. Also schwierig. Und es gibt auch so auch diese ja, Location, die es gibt, weil es ist schwer in Las Vegas, natürlich mega teil. Man weiß mal da gewesen.
Ich will da mal hin.
Ich war da mal da gewesen,
ist geil.
Bei U2. War natürlich mega, aber die Nummer rechnet sich auch nicht. Ja. Ich meine, die machen jedes Jahr irgendwie 1-2 Milliarden Verlust hier mit dem Quergarten, die dahinter stecken, ja. Totaler Wahnsinn. Das Schlimme ist ja nur, dann wird so ein Ding gebaut in Saudi-Arabien. Ja, die haben natürlich die Kohle dafür, die machen so eine Portokasse. Ja, und wir müssen halt dagegen fliegen, um das Ding mal dann zu sehen. Und da hat natürlich auch keiner Bock, unbedingt da vielleicht einmal hinzufliegen. Und naja, das ist dann immer schwierig. Aber wie gesagt, alles funktioniert eben nicht.
Wenn wir beide uns heute hier zusammensetzen und mal brainstormen würden, was für ein Unternehmen würden wir beide oder was für ein Startup würdest du heute gründen?
Startup.
Ja.
Also ich würde sagen, was würde ich nicht gründen? Das ist ja, glaube ich, vielleicht einfach.
Vielleicht so?
Ja, alles, was mit Software zu tun hat, weil das ist alles schwierig und alles zu schnelllebig. Und da dreht sich so viel in kurzer Zeit und da muss das Businessmodell von vornherein leicht.
Also du würdest von Anfang langfristiger denken, vielleicht immer ein bisschen mehr offline?
Ja, immer langfristiger denken. Auf jeden Fall.
Richtung Handwerk würdest du.
Handwerk ist auch immer noch goldenen Boden, wird goldenen Boden bleiben eben auch. Auch, aber obwohl das natürlich auch ein Personalthema ist. Klar, wenn alle sagen, ja, alles, was. Wenn du die meisten fragst, Unternehmer würden wir sagen, alles, was ohne Mitarbeiter zu tun hat. Aber das ist ja nicht in der Sache. So sind wir ja nicht angetreten. Also kann er nur so denken, okay, ich verdiene mein Geld nur damit, dass ich bald ich alleine auf der Welt bin. Also albern. Also das funktioniert ja auch nicht wirklich. Aber da sind natürlich auch viele unterwegs, sagen, also wenn du 5 Unternehmer oder 10 Unternehmer fragst, glaube ich, würden mindestens 8 sagen, immer eine Firma ohne Mitarbeiter. Und das ist natürlich dann erschreckend und auch nicht cool. Und auch, dass man sagt, okay, Generation X und oder Z, keine Ahnung, werden alle faul und haben alle keinen Bock, ist ja auch alles totaler Quatsch. Also das ist Bullshit.
Hast du einen Rat für junge Menschen, die jetzt irgendwie gerade in ihren 20ern oder 30ern sind und die so ein bisschen versuchen, ihren Weg zu finden?
Alles ausprobieren, was geht. Machen, 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 ausprobieren, was geht. Klar. Nicht faul sein, alles nutzen. Einfach denn, aber eben auch nicht sagen, unser eins damals und hatte ja nicht viel Auswahl gehabt. Wir konnten nichts googeln, wir hatten ja keine Möglichkeiten. Da gab es bei IHK diese kleinen Heftchen, wo dann drinsteht, was du als Kaufmann machen konntest und so nicht oder an Berufszweigen. Aber hattest ja keine Auswahl. Und die meisten sind ja immer ihren Beruf auch hängen geblieben. Also die meisten, die damals, sag ich mal, die so meine Jahrgänge sind, sind die alle in ihrem Job irgendwo auch hängen geblieben. Ja. Nicht nur nicht schlecht, aber haben wir nichts anderes gemacht und nichts gesehen. Jetzt hat die Generation ja andere Möglichkeiten. Ne? Also kann dann mal, okay, wenn eine Studium mir passt, mach nächste Woche. Ja, gut, kann man ja machen. Aber bevor man etwas tut, wo man, bin ich nachher keine Leidenschaft zu hat und kein Herzblut hat und auch, denn auch wenn ich nicht verbrennt und da nicht alles vergeben kann und auch sich nicht wohlfühlt und auch im schlimmsten Fall noch total unglücklich ist, auch wenn man vielleicht 3,50 € mehr verdient, dann sollte man das auch ändern. Aber man sollte immer versuchen zu machen, zu tun und wenn man auf die Schnauze fällt, immer wieder aufzustehen, immer auch versuchen dann eben neue Wege zu gehen und auch mal zuzuhören, auch mal mit auch zu fragen, nicht sagen, okay, Papa, ich frage lieber mein Papa nicht und mache das alles alleine. Ja, und du kennst ja den guten Spruch aus 70ern, Rappelkiste, wer nicht fragt, bleibt dumm.
Sprechende Menschen kann geholfen werden.
Ja, und nicht nur immer alles googeln, sondern manchmal fragen.
Du hast viele, viele, viele Menschen in deinem Leben kennengelernt und auch wahrscheinlich viele Bewerbungsgespräche geführt. Woran erkennst du Talente? Was zündet dich bei Menschen an? Was ist dir wichtig?
Ja gut, Thomas ist natürlich komplette Bauhaus- und Bauchtypen, die natürlich schnell merken, ob ein Sympathien da ist und so weiter. Also wir gucken auch nicht unbedingt jetzt Lebenslauf und so weiter. Klar, ist schon wichtig. War es sich nochmal anders gewesen als jetzt, kannst du natürlich alles gucken, wie bewegt er sich bei Instagram, wie bewegt er sich bei Facebook, wie bewegt er sich bei LinkedIn, keine Ahnung, was alles da, wo man sich die Informationen holen kann. Macht das aber nicht besser, auch nicht einfacher, sag ich mal. Da sind wir immer auch im Bauch rausgeschaltet, ja, heute auch noch. Aber gut, diese Gespräche führe ich schon lange nicht mehr, machen andere bei uns im Betrieb. Aber die damals, die wir so mal eingestellt haben, die auch noch meistens noch im Betrieb sind eben, aber wir haben auch, obwohl wir eine Agentur sind, ja wenig Fluktuation. Wir haben schon da stabile Mitarbeiterschaft eben auch und ich glaube, dass wir unsere Mitarbeiter dementsprechend gut bedienen eben auch und wir auch natürlich auf unsere Mitarbeiter da auch mega stolz drauf sind und wir auch gerade in den harten Jahren nach der Pandemie alle super mitgerockt haben auch und die noch Bock haben, sind auch noch da. Das ist dann auch okay. Und aber ja, ich habe da eigentlich ach ja, passt eben nicht.
Ja. Holger, du bist sehr umtriebig. Was machst du? Wie sieht deine Woche aus, wenn du nicht gerade bei uns im Podcast bist?
Dann habe ich Feierabend. Muss ich abstemmeln hier?
Musst du noch nicht.
Nein, alles gut. Nee, ja, alles querbeet.
Du machst Investments, du bist da unterwegs, hilfst anderen Leuten bei Events, Fragen, bist selber bei
Wacken ja, noch involviert. Ja, erstmal besichtigen unsere eigenen Themen, da haben wir genug mit zu tun. Ne? Und dann, wie das sind wir natürlich auch Endspurt, jetzt Jahresendspurt. Wir haben dieses Jahr volles Programm. Wir starten März, April mit unserem Meierhofen-Themen. Wir starten in die Kreuzfahrten. Haben wir gleich im Frühjahr haben wir EDM-Kreuzfahrt. Wir haben Peter
Maffay. Da bist du überall noch mit drin.
Peter Maffay. Wir haben 80er-Kreuzfahrt. David Gerrit-Kreuzfahrt auch im April, Mai. Wir haben im Mai komplette Konzerte in Bad Segeberg mit Santiano, Fury, Sarah Connor. Und Peter Maffay auch zweimal.
Sarah Connor, kennst du die Metal-Mettlerin?
Vormals cool. drauf. Also wir haben Tourneegeschäft. Doro geht auf Tour jetzt im Dezember. Wo wir uns darauf freuen, dass wieder on the road ist eben auch. Viele spannende Themen.
Was hältst du von dem Begriff Work-Life-Balance?
Ja, gibt's. Brauche ich nicht. Wird es berechtigt, ist auch gut so. weil ich glaube schon, dass in der heutigen Zeit eben man eben seine Auszeiten braucht oder man muss schon überlegen, wie man sich dann in seinem Zeitmanagement so zurechtfindet, dass man auch sich der Körper da sich wohlfühlt und der Geist wohlfühlt. Und wenn man sieht, was so alles passiert mit Demenz, Depression, also die ganzen Volkskrankheiten, Krebs, ist alles nicht geil und vieles ist eben auch einfach Thema Ernährung, vieles Thema ja, Allgemeingesundheit, wo man eben nochmal Stellschrauben ziehen muss und wenn die Work-Life-Balance dabei hilft, dass man da sich besser fühlt mit seinem Kopf und im Körper, so gut, also eine Berechtigung. Dass man jetzt das eben jetzt ein bisschen zu sehr dramatisiert wird, gerade immer geschoben wird ja auf die Young Generation, das Motto, ja, ihr macht ja alle nur Work-Life-Balance haben. Das ist auch alles Quatsch. Also sorry, also ich sehe ja, was unsere Leute leisten und das ist alles okay.
Vorletzte Frage quasi, wenn wir so ein bisschen Work-Life-Balance und wenn du auf Blick Deutschland heute, wie steht's um Deutschland, wie ist dein Blick auf unsere Wirtschaft?
Ja, ist natürlich vieles nicht geil aktuell, wenn man sieht, welche Branchen momentan da kaputt gehen oder kaputt gemacht werden und obwohl die früher, sag ich mal, oder also früher noch nicht mal so lange her, sag ich mal, vielleicht 5, 6 Jahre her vor der Pandemie noch die wichtigsten Arbeitgeber waren, dann ist es schon schwierig. Und wenn ich sehe, dass eben gerade im Gesundheitsbereich die Krankenhäuser da in einigen Städten oder einigen Territorien, siehe zum Beispiel in Deutschland ja auch, da ist der größte Arbeitgeber, ist das UKSH in Kiel, also ein Krankenhaus, das kann es nicht sein, dass da eben das produzierende Gewerbe gar nicht mehr vorne ist. So, und wenn wir dann mit unserem Festival mit unseren 5.000 Leute, zumindest für einen Monat, der größte Arbeitgeber sind in Schleswig-Holstein, das kann es auch nicht sein. Also läuft ja einiges schief, nicht in Schleswig-Holstein, sondern allgemein. Schleswig-Holstein läuft sicherlich noch mehr gerade als woanders. Deswegen sind wir auch happy, dass wir da eben auch immer gute Beziehungen haben zu unseren Kollegen im Kiel und so weiter, mit Daniel Günther und Co. Aber eben, ja, läuft eben vieles nicht cool und da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten. Aber sag ich, es macht keinen Sinn, um zu jammern und macht auch keinen Sinn, wenn ich sage, einer sagt zu mir, Alter, ich hab Bock mehr, ich hau ab nach Dubai oder in die Schweiz, ja, schön, dann tu es, aber nerv mich damit nicht, sondern wir müssen es hier regeln und nicht in Dubai oder sonst wo. Ne? Also deswegen auch ja für euch noch, ihr seid noch 2 Generationen jünger, das liegt an euch, ist das auch der zu gestalten eben auch. Und das eben da vieles nicht gut läuft und dass die Politik da nicht unbedingt den aktuellen geilen Job macht, warum man über das brauche ich nicht und die Richtige, der da hier die Hand in die Wunde legt, sondern kannst auch eine andere machen.
Ich wollte gerade sagen, deswegen sprechen wir mit dir, weil du bist ja wieder das Beispiel zu sagen, wie kann man eigentlich damals aus einer kleinen Idee dann mal einfach anfangen und zu sagen, aus einem Hobby dann so ein geiles Festival aufzuziehen, was heute, du hast es erklärt, ich glaube, wir haben es verstanden, die Dimension, was hinter so einer Marke eigentlich steht und was eigentlich da alles dazugehört. Wie ihr das entwickelt habt, was da für eine Arbeit hintersteckt, wie so eine Kostenstruktur ist, wie du so ein bisschen in die Zukunft der Festivalbranche guckst. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen.
Also die Festivalbranche ist hat sicherlich auch eine ganze Kostensituation aufgrund von anderen Maßnahmen, anderen Themen, sei es Sponsoring, sei es eben auch Thema Wetter und so weiter, hat natürlich ein Thema, keine Frage, das ist aber bei jedem Event aktuell so. Und aber eben im Freizeitverhalten sind immer noch die Festivals ganz weit vorne und auch das Geilste, was es gibt. Es gibt keinen geilen Ort, als wo junge Menschen zusammenkommen können, sich zu feiern, mit den Bands zu feiern, alles zu feiern. Geiler geht's nicht. Und dafür ist jedes Fest, was da stattfindet, ob nun Festivals oder Oktoberfest oder sonstige Stadtfeste, Volksfeste, whatever, egal. Zusammenkunft in friedlicher Natur, immer alles geil. Und das sollten wir auch nicht aus Augen verlieren. Und gefeiert werden muss, Brot und Spiele. Momentan Hochkonjunktur immer noch, immer so.
Es geht weiter.
Es geht weiter, muss weitergehen und das ist ja immer das Thema auch, auch wenn wir einmal auf die Fresse kriegen, dann immer wieder aufstehen, immer wieder weitermachen. Und das ist für euch ja auch hier wichtig, weil ihr habt es dann noch ganz weit vorne.
Anders geht's nicht, anders geht's nicht.
Das müsst ihr auch dann auch dementsprechend auch immer weiter tragen, die Nummer eben. Und das tun wir ja auch. Das versuchen wir in unserer kleinen Welt mit Wacken zu machen, mit unseren Mitarbeitern eben auch. Wir haben ein sehr junges Team, wir sind teilweise unter 30, also meistens alle unter 30 sogar. Thomas und ich machen leider den Ausreißer mit Ende 50, aber eben die meisten sind alle wirklich jung. Und das macht uns ja auch froh und stolz, dass wir da eben die auch begeistern können, nach Wacken zu kommen, weil Wacken ist dann außerhalb vom Festival ja nun auch nicht, sag ich mal, vergleichbar mit Hamburg jetzt vom Angebot her, aber eben Wir haben mit jetzt, A23, mit kurzen Weg.
Es ging schnell. Also jeder, der zuhört, ich kann euch nur empfehlen, geht da mal
kurze hin. Kurze Wege, und wenn erst die A20 nachher fertig wird.
Irgendwann mal, dann geht's.
Dann haben wir
den Highway to Hell, den Highway zu Wacken. Holger, allerletzte Frage. Wen würdest du uns aus deinem Netzwerk 3 gestern nochmal empfehlen, mit dem wir unbedingt sprechen sollten, weil du glaubst, das sind geile Persönlichkeiten, das sind spannende Köpfe, die eine Geschichte zu erzählen haben und die genau wie du irgendwie dafür stehen, zu sagen, voranzugehen, neue Ideen zu entwickeln und auch dran zu bleiben?
Ja, gibt es natürlich einer bei uns, der ein wichtiger Dienstleister ist, ist Thomas Riedel ja von Riedel Communication aus Wuppertal. Der ist sicherlich auch so ähnlich wie wir ja auch Macher und bewegt viel und kann viel und tut viel. Der ist sicherlich sehr wichtig und war auch guter Gesprächspartner, glaube ich, weil er natürlich immer nochmal viele Themen nochmal besser picken kann wie ich. Und wenn man aus dem Sportbereich mal guckt, eben hier sehe ich ganz stark eben, wo ich damit nichts am Hut habe, ist Boris Herrmann. Also ich bin kein Segler, aber eben, glaube so einer, der, was er da geschaffen erreicht hat in dem Bereich, in seiner Welt, weil es eine ganz andere Welt ist, wie unsere Welt eben auch ist, der ist auch immer ganz cool und der macht ja auch den Ocean Race Cup und der soll ja auch mit Chance hier sogar in Hamburg stattfinden. Das wäre natürlich ein gutes Thema für euch, glaube ich, um nochmal Hintergründe über sowas zu finden, was er so alles macht im Leben.
Ja. Sehr gut. Dann freuen wir uns. Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch einen? Das waren zwei. Und der dritte, Phil schneiden wir gleich. Der dritte war Boris Herrmann, Thomas Riedel und fällt mir an. Zellerfeld.
Achso, ja. Ja, dann auf jeden Fall den dritten. Ja, da müssen wir mal gucken im Startup-Bereich. Wer würde ja gut passen? Wir haben ja Sport, wir haben Technik, Technik, Startup-Bereich. Da sehe ich auf jeden Fall den Cornelius von Zellerfeld. Ja, der ist die neue spannende Schuh-Company eben auch. 3D-Drucker machen Schuhe damit. Großer Auftrag. Nachhaltiger geht es nicht, weil On-Demand produziert. Und die Jungs kommen ja aus, witzigerweise aus Zellerfeld. Oder haben studiert, glaube ich, in Kloster Zellerfeld. Name
studiert, glaube ich, ja.
Haben da irgendwie verstrahlte Ingenieure dort studiert und haben da eben diese Idee gehabt. Und das finde ich natürlich mega spannend, dass solche Leute denn
mega
Jungs da in sowas kreieren, die auch, glaube ich, total jung noch. Ja. Also sind noch nicht so alt, irgendwas weit weg von mir. Und sowas aufzuziehen und mit einer ganz neuen Idee, weil jeder weiß, welcher Ausschuss es bei den Schuhen ist. Ne? Ich glaube, so 60.000, 70.000 Schuhe schmeißt man schon mal ein Jahr weg, was ein Unding ist. Aber eben mit dieser Lösung, 3D-Drucker für Schuhe, da vielleicht eine Lücke schießen.
Gucken wir uns an. Freuen wir uns über die Empfehlung.
Ja.
Holger.
Schmerzfrei.
Danke für deine Zeit.
Es hat danke für Spaß gemacht.
Ich glaube,
Kaffee ist auch alle.
Kaffee ist leer. Die Stunde ist um. Wir freuen uns, wenn wir die nächsten Jahre weitersehen, was du da alles bastelst. Auf Social Media kann man auf jeden Fall zusehen, wenn du auf den TUI cruisest.
Ja, ich bin ja nur immer der
DJ. Du bist der DJ.
DJ und der grüßt August für meine Veranstaltung oder unsere Veranstaltung für meine Mitarbeiter, die mich dann losschicken nach dem Motto,
mach mal
einen schlauen Gag und mach dann mal einen schlaue Ansage, genauso wie Thomas ja auch rumspringt überall.
Siehst du, aber das macht er ja gut.
Ich dachte, den kann ich auch mal gerne einladen, wenn du mal
mach mal eine Runde
raus.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Holger.
Ich hab zu danken. Viel gut.